4 Brüste.
Achso, schon müssen wir ablaufen lassen. Warte. Was war noch hier? Was ist denn das hier für eine Vorbereitung? Das gibt's doch nicht.
Ja, also, das war jetzt alles ein bisschen schnell.
Mhm. Moment.
Yeah. Ja, herzlich willkommen bei einer stimulierenden, wunderschönen und aufregenden Folge von
4 Brüste für ein Halleluja.
Heute habe ich nicht reingequatscht, ja.
Sehr gut, sehr gut. Herzlich willkommen, ihr süßen kleinen Zuckerschweinchen da draußen. Wir haben heute übrigens Snoopy und Spotty als Special Guests hier mit im Raum. Falls ihr hecheln hört,
ja,
es ist nicht Sophia. Ich bin's auch nicht.
Vielleicht, wenn die Folge ganz intensiv wird, dann kann es sein, dass ich zum Atmen anfange. Und Snoopy, ihr könnt es vielleicht hier sehen oder auch nicht, liegt jetzt hier mit seinem Kopf auf meinem Schoß. Er ist sehr liebesbedürftig.
Ja, der muss einfach mal chillen.
Jetzt geht er auch zur Richtung Tür. Wir haben das im Auge. Aber hier haben wir tatkräftige Unterstützung.
Platz. Nee, nicht kuscheln. Platz, zurück, Platz. So. Also, du ignorierst ihn einfach, dann wird es schon.
Ja.
Genau. Also, ihr Süßen, wir haben freuen uns absolut, dass ihr bei uns seid. We love you and we love to entertain you, muss man mal sagen. wir sind immer noch im Pink Oktober und das Leben geht weiter. Trotzdem, wir blenden jetzt mal die ganzen Entsetzlichkeiten in der Weltpolitik aus für heute, würde ich sagen. Gibt auch sonst genug, was scheiße läuft. Es gibt aber auch viele Dinge, die gut laufen. Zum Beispiel, ja, Sophias Privatleben.
Ach du. Also tatsächlich ist da jetzt gerade so ein bisschen Ruhe eingekehrt, was ja gar nicht so schlecht ist. Und ich habe jetzt dir vorhin ja auch gerade schon erzählt, es kommt immer so phasenweise, so gebündelt. Mhm. Es ist immer so, wo auf einmal so ganz viele schreiben auf einmal und dann verpufft es wieder und dann ist es nichts da. Und das ist ganz interessant zu beobachten bei mir, weil man dann dieses Drama hat und diese Anspannung und dann ist es auf einmal weg und ich denke so, irgendwas fehlt mir hier im Alltag. Wo ist der Spice? So, schon, wo sind diese Nachrichten und so weiter? Aber das ist halt einfach auch ein Learning für mich. Aber wenn die auch nicht da sind, ist es mir auch vollkommen Knorke, weil ich mir denke, ich muss mich eigentlich mehr auf meinen Job konzentrieren als auf alles andere und deswegen passt es dann auch.
Und es ist ja echt immer so, dass es so in Wellenbewegungen geht. Einmal denkt man, okay, ich komme von einer Party in die nächste und dann wieder ist gar nichts.
Ja.
Und darum, die nächste Welle kommt bestimmt.
Ja, ich bin gespannt. Also ich halte euch auf dem Laufenden, aber wir haben jetzt erst noch im Pink Oktober ein paar andere Themen. Und da erstmal auch vielen lieben Dank, Paula, bei dir auf Instagram wahrscheinlich auch. Es haben so viele geschrieben, dass sie auch bei der letzten Folge mit Achim und eben auch bei der Folge mit Tanja zu Tränen gerührt waren und das eben so emotional wurde. Und das waren auch wirklich tolle Gespräche, muss ich sagen.
Mhm. Absolut. Wir haben hier ein paar Mails, zum Beispiel eine bekommen, die auf Tanjas Folge, also die vorletzte nochmal eingeht, oder vorvorletzte in dem Fall. Und Tanja habe ich interessanterweise jetzt am Wochenende auf der Yes We Cancer, also auf der YesCon getroffen. Das ist die jährliche, die größte Messe, die sich mit dem Thema Krebs auseinandersetzt. Und ich bin jedes Jahr da und habe diesmal einen Podcast oder Live-Podcast, so hieß es, dort aufgenommen mit Cancer Jedi, ein Mann, der seinen Hut an den Krebs verloren hat, aber jetzt ganz fidel ist. Gott sei Dank. Und das war eine super, super schöne Veranstaltung. Vor allen Dingen, es war Anastasia da. Es war sehr, sehr berührend. Sie hat auf der Bühne gemeinsam mit einer anderen Frau, deren Name jetzt entfallen ist, leider gesungen. Und einfach dieses Leben nachdem man den Tod so gestriffen hat, das ist das ist einfach
emotional.
Ja, extrem emotional. Und unseren heutigen Talkgast habe ich dort auch getroffen, wie jedes Jahr, der ist auch mal da. Aber erstmal zu den Mails. Willst du mal die Mail hier von Svenja vorlesen?
Ja, die, glaube ich, lese ich am besten vor. Und zwar, Tanja ist im Gespräch nur kurz darauf eingegangen, dass sie einen Gendefekt hat. Ich selbst bin jetzt 40 und hatte mit 32 Jahren Brustkrebs mit 3 befallenen Lymphknoten. Die Chemotherapie, Bestrahlung und all das hätte mir, meinem Mann und meiner damals 3-jährigen Tochter eventuell erspart bleiben können, denn ich wusste, dass ich den Gendefekt BRCA1 habe und wollte mir prophylaktisch die Brüste entfernen lassen. Die Krankenkasse hat das abgelehnt. Im November war die Mammographie in Ordnung. Am 19.03., das weiß ich so genau, weil es der 40. meines Mannes war, als ich die Diagnose bekommen habe, nach Kämpferei mit der Krankenkasse war dann ein Knoten in der rechten Brust. Gendefekte und all die Dinge, die man als Träger tun kann, sind bei uns in Deutschland so unbekannt. Ich fände es toll, wenn ihr in den weiteren Sendungen auch diese Art von Krebs besprechen könntet. Vielleicht wachen die Krankenkassen dann auf und handeln anders. Ich selbst habe mit Entfernung des Krebs auch beide Brüste entfernen und wieder aufbauen lassen. Die Eierstöcke musste 2 Jahre später auch raus. Vielleicht könnt ihr mir auch von den von Tanja erwähnten Medikamenten einen Link senden, die Gene verändern können. Würde mich da gerne mal für mich und auch meine Tochter schlau machen.
Mhm. Ja. Schreibe ich Tanja.
Ja, und zwar, die E-Mail kam von einer Hörerin, Svenja, und er wollte uns einmal auch vorlesen, also den Link, fragen wir gleich mal Tanja, dass wir ihn rüberschicken können.
Ja.
Und es ist krass, also dass es eben auch in Deutschland einfach so unbekannt ist, das mit den Gendefekten.
Ja, naja, und vor allen Dingen aber auch, dass tatsächlich auch nicht jede Art von Brustkrebs eine Chemo braucht. Ne? Mhm. Also bitte informiert euch und holt euch mehrere Meinungen ein.
Ja, und da haben wir auch quasi ja auch jetzt nicht, um jetzt darüber drauf einzugehen, aber wir haben ja auch Werbepartner zum Beispiel, für den ich auch sehr interessant finde, wo man auch sagt, nicht voreilig sagen, hier alles weg, alles raus, das muss ich machen, sondern sich erstmal informieren und verschiedene Dinge vielleicht auch mal für sich herausfinden.
Genau. Wir haben ja jetzt auch einen TikTok-Kanal, 4 Brüste für ein Halleluja, folgt uns gerne und auch Instagram auch. Und da haben wir natürlich auch Kommentare und ich finde immer wieder schön, dass es Menschen gibt, die sich wirklich bewusst die Mühe machen, einfach mal was Hässliches zu schreiben. Zum Beispiel der liebe Jörg. Grüße gehen raus, Jörg.
Oder auch nicht.
Altweibergespräche wurden in den 80ern erkannt, ihr seid zu spät. Schade, aber ich finde den Satz auch ein bisschen schwierig. Also grammatikalisch auch fragwürdig. Altweibergespräche wurden in den 80ern erkannt. Was meint er damit? Man konnte erkennen, wenn es Altweibergespräche sind, bist du mit 28 schon altes Weib?
Kann sein.
Ja. Habe ich dir erzählt, dass jemand mich Karen genannt hat?
Nein, wer? Ja.
So ein Gör.
Wann, wo, warum?
Hole ich gleich meine innere Karen raus. Karens, für alle, die es nicht wissen, ja, weil es wissen erstaunlich viele nicht. Ich habe im Freundeskreis meine Empörung darüber zum Ausdruck gebracht. Und die so, was, wieso nennt die dich Karen?
Da muss man auch Social Media aktiv sein, um ja das zu wissen.
So, Karens sind Frauen, die mit dem Manager sprechen wollen.
Richtig.
Einfach gesagt. So. Ja. Und ich stand am Zug, das muss ich ganz kurz beschreiben, lieber Jörg. Und ich wusste, es wird voll, aber ich war extra früh da, stand zufällig, hielt die Tür direkt vor mir. Ich habe mich an die Seite gestellt, damit alle aussteigen können. Auf der anderen Seite stand ein Herr, hat sich auch zur Seite gestellt, dahinter haben sich dann die Leute angestellt, wie man es halt so macht. In der Mitte war frei. Dann höre ich, wie der Typ mir gegenüber so macht oder irgend so ein Geräusch der Empörung, weil nämlich aus der Mitte wie eine kleine Gottheit ein junges Mädel reingelatscht kam und sich genau mittig vor die Tür stellte, sodass die Leute auch nicht mehr aussteigen konnten.
Oh, okay.
Daraufhin habe ich gesagt,
wie alt schätzt du die, wie alt war die?
20 vielleicht.
Okay.
Der Zug fuhr nach Hamburg, also so eine richtige, sorry, liebe Hamburgerin, so eine Hamburger-Tussi.
Oh, okay. So.
Und dann kam die Mutter in mir heraus und ich sagte, entschuldige, stellst dich bitte an, so wie andere auch.
Ja.
War vielleicht, weiß nicht, ich bin zu alt, um mir so eine Scheiße reinzuziehen. Ja. Ich sag's ja, wie es ist. So, und dann sagt sie, ich stehe doch an. So, und dann habe ich gedacht, okay, fuck it, ich bin rein. Dann höre ich sie zwei Leute hinter mir, wie sie zu ihrer Mutter am Telefon sagt, boah, ey, da war so eine richtige Karen, so richtig bitchy. Ich stehen geblieben und gesagt, hi, entschuldige, Karen, my ass.
Ja.
Wenn du erstmal dich richtig zu benehmen, du Gör.
Ja, und dann hat sie gesagt?
Dann hat sie, mind your own business und ist dann weitergegangen mit der Folge übrigens. Sorry, ey, vielleicht war ich da ein bisschen Karen-mäßig, aber trotzdem, ganz ehrlich, benehmt euch mal, dass ich einen Platz hatte und sie musste stehen. So, was ich nur sagen will, Leute, bringt euren Kindern ein bisschen Respekt bei vor anderen Menschen, ja? Weil das reißt so ein, dass die 20-Jährigen einfach denken, sie sind der Nabel der Welt. Mhm. Das kotzt mich an. Liebe Grüße. So, Jörg,
ja,
fuck you an dieser Stelle. Und wir gehen weiter zu Desi. Die schreibt nämlich zur Tanja-Folge, find's so schön, wenn sich Frauen supporten. Und eine anonyme Person,
Hat gesagt, also, hat genau. geschrieben, ich hatte 2014 meinen ersten Knoten gutartig, 2016 dann an derselben Stelle erneut, aber diesmal bösartig. Ich habe es geschafft und bin bis jetzt krebsfrei.
Genau. Sehr gut, wir sehr freuen gut. uns für dich.
Sehr.
Dann gab es noch eine Liebesbotschaft an Achim von einer, die keinen Namen geschrieben hat. Der letzte Podcast mit Achim toppt einfach alles. Allen Respekt und ganz viel Liebe für diesen wundervollen, starken Mann. Verena ist sicherlich unfassbar stolz auf ihn und was er geleistet hat und dass er alles meistert. Definitiv Sir Achim, Ritter der Herzen.
Sag's doch.
Ja. Und sie schreibt über uns, ihr seid einfach so wundervolle Menschen. Ich finde es so schön, wie ihr viele Dinge seht, wie herzlich und ja, einfach menschlich ihr seid. Ebenfalls danke dafür, einfach unglaublich toll. Wir sagen, ey, vielen Dank dafür, wir freuen uns. Und tatsächlich hat Achim, ich habe den Podcast mit meinem Partner angehört, leichte Eifersucht in ihm ausgelöst.
Nein, warum?
Ja, weil ich gesagt habe, ich würde gerne mit dir und Achim und ihm in Urlaub fahren. Da hat er gesagt, nee. Das machen wir nicht. Viel zu nah dran an Aquaman.
Viel zu nah dran an Aquaman. Ja, Achim ist wirklich sehr besonders. Der hat sich auch so gefreut einfach. Hab mir auch gemerkt, wo ich ja auch die Verena auch eingebunden habe, dass einfach dem ganzen Thema Sichtbarkeit und Gehör verschafft wird. Und das erfüllt ihn einfach wahnsinnig. Deswegen ist er dann noch mehr Ritter, finde ich, weil er einfach so mit diesem Thema voranprescht, rausgeht, darüber spricht und ja, das ist wirklich cooler Typ. Der ist auf Mallorca, glaube ich, auch gerade. Der hat auch gesagt, dass wir doch nachkommen sollen.
Ja, aber ich darf nicht.
Ja, genau.
Nein, ich darf schon, aber dann gibt es halt Ärger. Interessant.
Halt, ja. So. Ja. Oh. Nee, aber wirklich, liebe Forbies, wir sind ja die Forbies, schreibt uns gerne fleißig weiter solche Nachrichten. Das freut uns wirklich sehr. Lesen wir auch dann gerne hier auch vor und nennen euch also wirklich gerne an vierbrüste@7.1, also 4 wie die Zahl, danach Brüste mit UE @7.1. Das würde uns sehr freuen.
Werbung, Halleluja! Es ist Frühjahr, es wird geputzt und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal denke ich, weniger Chemie ist einfach ein bisschen schöner. Und da gibt es nachhaltige Reinigungsmittel und das ist ganz, ganz toll, finde ich, weil reinigen möchten wir alle, aber umweltschonend und ja, umweltfreundlich. Und da kommt Agent Echo ins Spiel, das ist unser heutiger Partner. Die haben Küchenreiniger, Glasreiniger, Badreiniger, WC-Reiniger, Duschreiniger, Bodenreiniger, einfach alle Reiniger, die man sich so vorstellen kann. Und wenn man zum Beispiel, wie ich gerade, ein neues Bad baut und es wirklich alles, so inklusive Tiere, voller Staub ist, freue ich mich umso mehr über einen Gamechanger in Sachen Frühjahrsputz. Und die nachhaltigen und starken Reiniger von Agent Echo sind ein wirklicher Gamechanger. Und wenn ihr die Produkte ausprobieren wollt, dann könnt ihr euch jetzt den Code merken, ECO4, also ECO, ECO und die Zahl 4. Die Produkte eignen sich für den gesamten Haushalt und bestehen aus über 90% erneuerbaren Rohstoffen. Und die Refill-Konzentrate im Beutel sorgen für weniger Plastikmüll und Transportgewicht.
Außerdem sind die Produkte vegan und mikroplastikfrei sowie phosphorfrei zum Schutz der Gewässer. Die Flasche inklusive Sprühkopf bestehen aus recyceltem Plastik, auch richtig gut, und haben eine einfache und schnelle Anwendung. Wasser einfüllen, flüssiges Konzentrat hinzufügen, schütteln und fertig. Und jetzt haben wir auch nochmal ein Extra für euch, denn mit dem Code ECO4, also ECO4, könnt ihr jetzt auf agentecho.de 15% sparen.
Alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes.
Werbepause beendet.
Genau. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Stargast. Der hatte leider keine Zeit, darum haben wir die Fragen, die ihr ihm gestellt habt oder die ihr hattet, ihm vorgetragen und er hat sie beantwortet. Ich kenne ihn tatsächlich von der YesCon, also von der großen Krebsmesse. Ich bin nämlich im ersten Jahr, als ich da mitgemacht habe, mit seiner fantastischen Frau Adak auf der Bühne gewesen, die mal richtig geil ist, wie man hier so sagt. Die ist Psychoanalytikerin und allgemein coole Person. Und sie hat einen Mann geheiratet, der ein wilder Hund ist. Mhm. Und das ist Professor Dr. Dr. Jalid Seuli, seines Zeichens Klinikdirektor der Klinik für Gynäkologie und Zentrum für Onkologische Chirurgie an der Charité, also der Obertyp da, wenn ihr irgendwas Gynäkologisches habt.
Zusammengefasst Babo, oder?
Der Ober-Babo. Und der hat mir schon häufig den Arsch gerettet, wenn ich Schwierigkeiten hatte. Zum Beispiel bin ich dank ihm meine Gallenblase losgeworden, relativ zügig, weil ich bin auf allen Vieren gekrabbelt und habe gesagt, bitte, 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 schieb mich irgendwo dazwischen, ich kann nicht mehr. Ja. Hat er gemacht. So, also, wir sprechen mit ihm, weil nachdem wir zwei Betroffene hatten,
Tanja und Betroffenen, Angehörigen, und jetzt quasi kommt die ärztliche Sicht.
Jetzt kommt die ärztliche Sicht, genau. Und wie gesagt, da 10 Millionen Termine, darum freuen wir uns sehr, ihm die Fragen gestellt haben zu können. Und wir haben die Fragen hier aufgezeichnet. Wir feuern jetzt einfach mal eine ab. Und zwar Frage 1 war, Sophia?
Wie lernen ÄrztInnen, menschlich mit dem Tod umzugehen?
Ja, das ist ja eine der schwierigsten Fragen. Und ich finde das extrem wichtig, dass ihr das anspricht. Weil es gibt so Themen in der Medizin, die sind tabuisiert. Und ich hatte erst vor kurzem eine Sitzung, wo ich meinte, es sind zwei Themen. Und vielleicht brauchen wir auch neue Kampagnen. Vielleicht brauchen wir auch eure Unterstützung. Sexualität und Tod. Das sind so zwei Themen, die schon wahrscheinlich seitdem es die Medizin gibt, immer wieder herumgemogelt wird. Und wenn man Medizin machen möchte, Menschen helfen will, dann versucht man das auszuklammern. Und ich weiß ganz viele Gespräche in meinem Gehirn abgelagert, wo Ärzte und Ärzte mir gesagt haben, dass sie das nicht können. Und sie auch Angst haben, schlechte Nachrichten zu übermitteln. Und wir haben erst vor wenigen Wochen eine Studie abgeschlossen an Studierende und an Ärzte und Ärzte, die eben eigentlich uns klar gesagt haben, dass sie Angst davor haben und auch das vermeiden, sich mit Tod und Sterben zu beschäftigen. Und ich habe jetzt gerade, komme ich aus einer Besprechung, was so am Tag und in der Nacht passiert ist. Und da ist eine Patientin, 86 Jahre. Und da war die Frage, ja, macht das alles Sinn, weiter zu tun, die Maschinen laufen zu lassen? Und die Frage des Kollegen war, hat die Patientin eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht? Und das ist genau der Kern, dass eben viele Menschen, obwohl sie eine lebensbedrohliche Erkrankung haben, das muss ja nicht immer Krebs sein, keinen strukturierten Dialog bisher haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und was mir auch ganz wichtig ist, wenn ich jetzt Atemprobleme habe und dann der Arzt zu Ihnen kommt und sagt, wo haben Sie eine Patientenverfügung, Testament? Das ist natürlich der falsche Zeitpunkt. Es muss in einer Situation sein, wo man selber auch nachdenken kann, wo man auch reflektieren kann, weil man selbst ja auch den Tod eben ja vermeiden möchte und auch die Diskussion dazu. Ärzte haben immer dann Probleme mit Themen, wenn sie sich eigentlich selbst damit auseinandersetzen müssen und selbst reflektieren. Sexualität und Tod, und sind sehr schlecht organisiert. Natürlich gibt es Spezialbereiche wie die Palliativmedizin, wo natürlich ganz besondere Voraussetzungen, Umgebung sind. Aber ich würde sagen, wir sind alle als Mediziner viel zu schlecht darauf vorbereitet. Und wir reden noch nicht mal über den Tod per se, sondern interkulturell. Weil da spielt ja noch die Spiritualität, da spielt vielleicht die Religion oder die Lebensphilosophie. Und denken wir an die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft, was ja gut ist. Und wie lerne ich das? Interkulturelle Kompetenz beim Sterben. Und ich kann Ihnen sagen, es ist immer wieder ein Abenteuer, obwohl es ja zum täglichen Leben gehört. Deswegen bin ich sehr daran interessiert, dass wir das ändern, aber das bedarf ganz, ganz viele Aktivitäten. Und zwei Themen also möchte der Arzt nicht besprechen, Sexualität und Tod.
Ja, das ist natürlich fatal, weil genau das müsste gelernt werden, damit man den Leuten eben ja auch die Angst nimmt.
Es ist aber auch echt so ein großes Tabuthema auch. Also das kennt man ja auch zum Beispiel innerhalb der Familie. Man kennt das ja auch. Also aus unserer Erfahrung, man möchte auch dann auch, zum Beispiel mein Opa war da komplett so, natürlich sterbe ich bald. So, und komplett auf und alle so, nee, jetzt sei doch ruhig und auf gar keinen Fall und du bleibst erstmal hier. Weil man einfach damit nicht umgehen kann. Und er hat dann gleich gesagt, so, ist doch überhaupt nicht schlimm, das passt doch auch. Und ich habe lang genug gelebt und so, und er war so abgeklärt. Und so sollte es ja auch eigentlich sein, auch wenn man natürlich jetzt einfach, man möchte niemanden verletzen, aber es ist einfach so enorm wichtig, dass man darüber spricht. Und auch da jetzt mal auch die Scham einfach so beiseite stellt, weil es einfach so Dinge wie Sexualität oder Tod und so weiter einfach vollkommen natürlich sind.
Wäre halt gut, wenn das im Studium gelernt würde, ne? Weil das oder gelehrt würde, weil jeder Arzt oder Ärztin verliert jemanden am Tisch. Das ist einfach so. Bloß man muss eben denen auch beibringen, wie sie damit umgehen können, auch den Patienten gegenüber.
Ja.
Ja, na gut. Wollen wir die zweite Frage machen? Mhm. Wohin packen ÄrztInnen ihre Ängste?
Selbstreflexion, Supervision, das sind so Themen, die eigentlich nicht nur die Fußballerinnen und Fußballer brauchen, wenn sie zur Weltmeisterschaft wollen, sondern auch im klinischen Alltag. Und das fehlt. Eigentlich genau diese Reflexion und vielleicht auch diese Ritualisierung. Und viele Ängste werden ja gar nicht ausgesprochen. Und das ist ja die Gefahr. Sowohl aus Sicht der Patientinnen, Angehörigen, als auch der Ärztinnen, aber auch der Pfleger. Weil das natürlich gar nicht wegzudrücken ist. Angst geht immer in die Seele, geht immer in den Körper. Und wir sprechen ja auch von der Psychosomatik. Und man weiß auch, dass Menschen, die Angst haben im Gesundheitswesen, auch viel häufiger gefährdet sind, Burnout zu entwickeln. Und ich halte das für extrem wichtig, dass wir also wie bei so einem Hochstabspringer uns darauf vorbereiten, aber auch nacharbeiten, debriefen, ritualisieren. Und ich zum Beispiel, wenn ich ein schweres Gespräch habe, trinke ich erstmal einen Kaffee, mache den Kaffee dann auch selber und nicht von der Sekretärin oder vom Sekretär, um erstmal runterzukommen. Aber das ist ein Grundproblem, dass Ärztinnen und Ärzte, wir reden ja in der Breite, wir reden ja nicht über Spezialgebiete, eigentlich sich von einer Angst in die andere Angst vorbeimogeln versuchen.
Mhm. Ja. Da kann man eigentlich Frage 3 von euch direkt anschließen, nämlich gibt es eine Art Nachsorge oder Betreuung für ÄrztInnen?
Wenn man sich die Flugsicherheit als Vorbild nehmen würde, was ich nicht so gerne mache, weil ich selbst Flugangst habe, dann ist das so, dass wenn ein Pilot oder eine Pilotin eine Katastrophe oder eine beinahe Katastrophe erleben, und das ist dann, wenn zum Beispiel zwei Flugzeuge sich irgendwie nähern, obwohl er noch ein paar Kilometer Luftmeile entfernt ist, dann werden sie rausgenommen und ersetzt. In der Medizin, wenn ich jetzt eine Komplikation bei der Operation habe, habe 7 Stunden operiert, habe irgendwie eine schwierige Situation, habe irgendwas verletzt, den Haarleiter, weil der Tumor so adherent war, oder habe einen Fehler gemacht, dann muss ich weiterarbeiten. Und das ist gefährlich. Fehler nach Fehler, Gefahr nach Gefahr. Leider gibt es eben nicht so eine Entschleunigung, wo man dann eben erstmal runterkommt und sich überlegt, bin ich denn überhaupt bereit für die nächste schwierige Situation? Das ist ein Grundproblem, dass man eigentlich wie in so einer Spirale von einer Gefahr in die andere geht und von einer Angst in die andere Angst. Und ich kann wirklich nur dafür plädieren, eine Supervision als strukturelles Konzept in die Medizin einzuführen, als Muss. Sonst kann man gar nicht seine Gesundheit und auch die Qualität für seine Patientinnen und Patienten aufrechterhalten. Weil das erwarten sie doch, dass wir Profis sind. Profis kann man auch nur sein, wenn man natürlich auch damit umgeht, mit seinen eigenen Schwächen und Stärken. Das heißt nicht, dass wir in die Psychoanalyse müssen, alle als Ärzte. Aber man braucht eine Supervision.
Und eigentlich müsste man natürlich Fehler auch im Team dann aufarbeiten, finde ich danach. Und sagen, pass auf, hier bin ich falsch abgebogen. Was ist eigentlich aus eurer Sicht passiert, dass, keine Ahnung, hier eine Blutung stattfand oder ich den Tumor nicht vollständig entfernt habe? Oder
das beeinflusst ja auch enorm dein weiteres Handeln.
Ja klar, also beim nächsten Mal bist du dann angststarr, wenn du Skalpell in der Hand hast.
Ja, es muss auch irgendwie weitergehen. Ja, die nächste Frage interessiert mich auch total. Und zwar, wenn ich genetisch nicht vorbelastet bin, gibt es trotzdem eine Wahrscheinlichkeit, am Brustkrebs zu erkranken.
Werbung, Halleluja!
Liebe Leute, ihr wisst ja, wie anstrengend das Leben manchmal ist. Und da ist es toll, einen guten Partner zu haben, selbst wenn dieser Partner ein Pulver ist. Und unser allerliebstes Pulver ist natürlich AG1, das wisst ihr ganz klar. Es gibt ja immer wieder im Leben körperliche Ausnahmesituationen. Ich zum Beispiel habe nächste Woche Geburtstag und ich werde 50. Ja, auch das ist etwas, was natürlich meine kleine Zellstruktur so in diesen vielen Millionen Zellen manchmal an die Grenzen bringt. Und ich bin extrem froh, dass ich AG1 habe, weil es ist eine Versorgung, die ich morgens schnell schick fertig machen kann. Und ich habe anhaltende Energie und Fokus ab Tag 1 und das finde ich ganz, ganz prima. Und auch wenn 50 ja irgendwie eine gruselige Zahl ist, irgendwie, bin ich froh, dass ich mich so jung fühle.
Ja, ich bin auch körperlichen Ausnahmesituationen ausgesetzt. Ganz viel Sport, sage ich jetzt mal, Kraftsport oder jetzt auch Tanzen, aber auch die mentale Unterstützung ist AG1 richtig gute Unterstützung. Und zwar bekommt man dadurch anhaltende Energie und Fokus ab Tag 1. Und zwar mit Vitamin C, B6, B12 sowie Riboflavin, Niacin, Pantothensäure und Folat. Die tragen nämlich zur Verringerung der Müdigkeit und generell der Ermüdung bei.
Und wenn man, so wie ich, mit Teenagern zusammenlebt, dann ist es natürlich super gut, dass es noch eine langfristige Unterstützung für Nerven- und Hormonsystem gibt. Zum Beispiel mit Chrom, ne? Das trägt nämlich zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei. Dann haben wir Biotin und Kupfer, die helfen den Funktionen des Nervensystems. Vitamin B6 ist ja sowieso super wichtig. Und natürlich einen täglichen Beitrag zum Zellschutz durch die Vitamine E und C, Zink, Kupfer, Selen und so weiter. Also es ist einfach super wichtig, dass wir uns vor dem tagtäglichen Stress durch Umwelteinflüsse und durch Teenager und Sport einfach ein bisschen schützen. Unterstützung, ne?
Auf jeden Fall.
Aber falls ihr Bock habt, noch die gesundheitlichen Vorteile der einzelnen Nährstoffe ganz genau nachzulesen, dann findet ihr alle Infos dazu im Link in den Shownotes. Und jetzt, Sophia, haben wir ein tolles Extra für unsere Zuhörenden, finde ich.
Für unsere lieben Forbies, und zwar auf drinkag1.com/halleluja. drinkag1.com/halleluja erhaltet ihr bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft 10 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis mit dazu und Neukunden von euch erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker zur Monatspackung mit dazu. Das Abo wird ganz entspannt monatlich frei ans Haus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich.
Also schaut unbedingt auf drinkag1.com/halleluja vorbei und unterstützt auch eure Nährstoffversorgung mit AG1.
Werbepause beendet.
Es ist, ohne Angst zu machen, leider so, dass immer mehr Menschen Krebs entwickeln. Man geht davon aus, dass zum Beispiel 2050 schon jeder zweite Mensch in den Industrieländern an Krebs erkranken. Und das hat was mit Ernährung, das hat was mit der Umwelt sicherlich zu tun und nur ein Teil wegen der Genetik. Und das ist nicht nur für den Brustkrebs so, das ist für den Darmkrebs so, das ist für den Eierstockkrebs so, für nahezu alle sogenannten soliden Tumoren. Das sind also die Tumoren, die eben nicht aus dem Blut- oder Lymphsystem entstehen. Und deswegen ist das auch so, dass der Mensch ja immer älter wird. Das ist auch gut so. Aber je älter wir werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken. Und wir wissen, dass einmal das eben mit diesen Faktoren zusammenhängt, aber auch mit dem Alter. Je höher mein Alter wird, desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Krebserkrankung entwickle. Und deswegen haben wir ja auch die Krebsvorsorge, die auch ins höhere Alter geht. Und was auch nochmal wichtig ist, um mal was Gutes zu sagen, eine 70- oder 80-Jährige von heute ist ja auch keine 70- oder 80-Jährige wie vor 100 Jahren. Die ist ja viel fitter, die sind aktiv. Und deswegen ist das auch ganz wichtig, dass gerade auch ältere Menschen sich an der Brustkrebsvorsorge beteiligen. Aber genauso bitte auch, und deswegen nutze ich jetzt auch den Brustkrebsmonat, bitte alle anderen Krebsvorsorgen. Da geht es um Hautkrebs, da geht es um Darmkrebs und da geht es natürlich auch um Gebärmutterhalskrebs und natürlich auch das kardiovaskuläre, also Herz-Kreislauf-System. Das sind echte Vorsorge, also nicht nur die Zahnvorsorge, die irgendwie am beliebtesten ist, sondern auch genau diese Erkrankung. Und letztendlich müssen wir davon ausgehen, dass wir alle ein Risiko haben. Man geht davon aus, dass etwa jede 10. Frau mindestens an Brustkrebs erkranken wird, leider. Und deswegen nicht nur die, wo in der Familie Brust- oder Eierstockkrebs und oder aufgetreten sind. Die Schwester, die Tante, die Mutter, die Großmutter. Und auch hier nochmal die Info, muss auch nicht immer nur über den Vater gehen. Und wir haben ja immer kleinere Familien. Das heißt, die Familienanamnese ist auch nicht immer der verlässlichste Faktor.
Tja, Chemie überall, ne? Chemie und Zucker.
Das hat mich jetzt echt schockiert. Jede zweite Person.
Das muss ja nicht immer fatal sein, aber
ja, aber es ist krass.
Ja. Naja, je mehr wir uns mit irgendwelchen künstlichen Sachen vollpumpen, desto oder Stress, Schlafmangel, ja, Sonneneinstrahlung.
Mhm. Hast du jemanden in der Familie oder gehabt mit Krebs?
Ich komme ja aus so zwei Bauernblutlinien. Die sind total rustikal, aber...
Robust auch, oder?
Ja, wird... wobei, warte, stopp, ich muss mich korrigieren. Mein Onkel hatte einen Krebs in der Galle, glaube ich. Das passte aber psychologisch total zu ihm, weil das einfach ein wahnsinnig zorniger Mensch war.
Okay. Ich war das die Auswirkung der Wut.
Und dem ist die Galle übergekocht. Ja. Aber sonst, nee, die sterben an unnatürlichen Todesursachen bei
ja.
mir.
Ja, das hast du schon mal erwähnt, ja, in so komischen Unfällen.
Ja, ja, das ist, tja.
Ja,
naja.
Nee, bei mir war tatsächlich meine Oma, also die Mama von meinem Papa. Hatte Brustkrebs, genau.
Ja.
Hat sich auch dann eine Brust abnehmen lassen. Und damit war das aber auch dann das Thema Gott sei Dank erledigt.
Wie gesagt, abtasten.
Ja.
Bitte. Und wenn ihr, also du bist du privat versichert?
Mhm.
Ja, ich bin Kassenpatientin, bis ich mal einen Termin kriege, vergehen einfach viele Monde. Und das wird euch wahrscheinlich auch nicht anders gehen. Wir sind noch ein bisschen besser dran als in UK, wo du einfach teilweise auch auf einen Notarztwagen ein paar Stunden warten musst. Aber das Gesundheitssystem ist nicht so topfit, wie wir uns das einreden. Wenn ich zum Arzt will, brauche ich 4 Monate Vorlauf, ungefähr. Ja.
Ja.
Also, naja. So, nächste Frage. Wie kann man eine Patientin emotional halten, wenn sie erfährt, dass sie todkrank ist?
Habe ich heute gerade gesprochen, da ging es um eine Patientin, die aus Gambia kommt. Ja, und da ging es genau um so eine Thematik. Und dann habe ich gesagt, als erstes ist es vertrauensbildende Maßnahmen. Das klingt ja mal so banal, vertrauensbildende Maßnahmen. Und gerade dann, wenn man die Diagnose Krebs erfährt oder eine Berührung der Unendlichkeit verlässt, die ja sowieso nicht existiert. Immer dann kommt ja Angst. Nach 2,5 Minuten, nach so einer Diskussion, kann ich nicht mehr riechen, nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr fühlen. Und das heißt, gerade die nonverbale Kommunikation ist so wichtig. Das Stehenbleiben, das in die Augen schauen, das vielleicht das Handhalten. Es muss nicht immer sehr viel gesprochen werden, sondern die Botschaft, die Haltung. Und es ist nicht ein Gespräch, es ist viele, viele Gespräche. Und das ist das Geheimnis, dass man erstmal vertrauen und eben nicht wegrennt. Und auch die Trauer, die Wut, die Angst, den Zweifel erstmal zulässt, Freiräume gibt. Schweigen ist manchmal besser als zu viel reden. Das ist das, was wir in unseren Trainingskursen für Studierende und Ärzte immer wieder lernen. Und eben auch der Frau die Zeit zu geben, sich die Gedanken darüber zu machen, was kann mir jetzt helfen? Wer kann mir helfen? Was hat mir schon mal geholfen in einer schwierigen Situation, als ich mich von meiner Partnerschaft getrennt habe, als ich ökonomische Probleme hatte oder meine Mutter oder jemand, den ich liebe, gestorben ist? Was hat mir damals geholfen? Und vielleicht kann ich diese Resilienzmechanismen auch jetzt nutzen. Dafür braucht man Zeit und einen sicheren Rahmen. Und meine Meinung ist auch eher deeskalieren als eskalieren. Und sich ganz einfache Fragen stellen. Ich erinnere mich, als meine Mutter gestorben ist, ich wusste nicht mehr, wie ich mein Auto geparkt habe. Und ich war gelähmt. Und wer kocht jetzt? Wer bezahlt meine Miete? Was, so die ganz banalen Dinge. Und das kann zum Beispiel Zugehörige dann auch übernehmen und entlasten. Also das Wichtigste ist tatsächlich erstmal Ruhe reinzubringen und einen eher scheinbaren sicheren Rahmen zu geben und dann eben nach und nach zu orientieren, was kann mir jetzt helfen? Und das ist, was man mit sogenannter partizipatorischer Entscheidung, dass man eben gemeinsam, nicht dass der Arzt sagt so und so und das ist die Therapie, einfach irgendwie reinrennt, sondern dass man eben erstmal abholt und auch erstmal die Trauer erlaubt.
Ja, wenn das mal die Realität wäre, wäre es super schön. Ich glaube, dass viele Ärzte da einfach oder Ärztinnen, egal, praktischer denken oder handeln, auch um sich selbst zu schützen und zu sagen, okay, Tränen will ich jetzt hier nicht sehen, die wischen wir mal weg und sagen, pass auf, das und das geht. Stell dich nicht so an.
Ja, so ungefähr. Ja, aber auch da finde ich, das sollte auch im Studium beigebracht werden.
Ja.
Weil das ist einfach ein, also ich glaube, geht es noch sensibler vom Thema her, als jetzt so eine, wenn du erfährst, dass du todkrank bist. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, was man übermitteln kann. Und selbst da braucht man dieses Feingefühl, egal wie sehr man Zugang zu Empathie hat oder nicht. Also auch als Arzt, dass man nicht sagt, ja, jetzt reißen wir uns mal wieder zapp und jetzt geht's weiter. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist eine Ausnahmesituation und da kann man auch dementsprechend drauf eingehen und sich mit der Person auch zurückziehen. Da gibt es noch so eine kleine Story auch von meiner sehr guten Freundin, die, soll ich sagen, weniger geplant schwanger geworden ist. Für sie auch natürlich ein riesiger Schlag bei der Frauenärztin, die dann laut, ja, rumbrüllt, übrigens, sie sind schwanger. Und die erstmal, man saß dann da und ist erstmal in Tränen ausgebrochen. Aber man weiß halt nicht, was in der Person ja vorgeht, was da vielleicht da irgendwie zusammenbricht. Und das muss ja auch nicht jeder dann irgendwie so erfahren. Und dass man sich einfach ein bisschen zurückzieht und sich in die Augen schaut, wie er eben sagt, nonverbal. Und erstmal auch schaut, wie die Person darauf reagiert und darauf eingeht.
Ja.
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 Aber mit, also, bei meiner Freundin ist alles also, ist total verliebt und hat das coolste Baby überhaupt. Wenn ich auch eins habe, dann soll es so werden. Deswegen ist ja, aber da, zu dem Zeitpunkt hat sie sich noch nicht so freuen können. Das war alles ein bisschen überraschend. Aber
ja, ist ja auch lebensverändernd.
Ja, kommen wir zur nächsten Frage.
Mhm.
Und zwar, was ist Ihr bester Ratschlag, den Sie PatientInnen geben würden?
Kann ich nicht beantworten, weil jeder Mensch anders ist. Das ist ja die Kunst. Die Kunst ist, immer zu schauen, was passt. So, dazu braucht man aber, wie gesagt, erstmal eine Achtsamkeit. Und das Zweite ist, dass man auch dosiert ertasten muss, was kann diesem Menschen helfen. Und was ich ganz häufig mache, dass ich erstmal frage, wer sind Sie? Was machen Sie beruflich? Was machen Sie familiär? Und manchmal fragen mich ja Patienten und sagen, Herr Preußer, ich brauche jetzt eine neue Therapie. Und da sage ich, ja, okay, ich muss leben. Und dann sage ich ja, wofür wollen Sie leben? Weil wir wollen ja nicht nur einfach nur die Zeit, sondern wir wollen auch den Inhalt. Und dann kriegt man ein Gespür, was dahinter ist. Und am Ende des Tages ist das ja eine Entscheidung, wie ich mit so einer schwierigen Situation umgehe. Und also meine Erfahrung sagt mir immer mehr, dass das Gespräch in Herzenshöhe fast wichtiger ist, als diese intellektuelle Diskussion, alle Therapiekonzepte zu verstehen. Und ich darf Ihnen das sagen, als Professor, Doktor, selbst ich verstehe nicht alle Therapien. Ich weiß, dass es welche gibt und welche Wirkmechanismen funktionieren, aber ob sie wirklich genau nur so funktionieren, möchte ich bezweifeln. Aber Herzenshöhe meine ich, dass ich durchaus sagen kann, dass es mir schwerfällt, aber es geht doch um Sie, es ist doch Ihr Leben. Und was ist Ihnen wichtig? Oder was wollen Sie, was nicht auftritt in der Entscheidung? Ja, Stichwort Haarausfall oder das sind ja Themen, die für einen Arzt manchmal ganz leicht sind. Ja, gibt es eine Perücke. Aber das kann für eine Einzelpatientin so wichtig sein, dass sie sonst eben alle Therapieoptionen aus dem Katalog nimmt. Und es geht nicht immer A, B, C. Aber das ist mein Rat. Ein Arzt oder eine Ärztin müssen immer mehr als nur eine Empfehlung geben. Es gibt nicht nur einen Weg. Und dann kann man ja als Arzt auch erklären, warum ich den Weg bevorzuge. Aber ein guter Arzt und eine gute Ärztin ist, wenn sie mehr als eine Therapieoption angeboten bekommen.
Sehe ich auch so.
Ja, also, ja, ich, ja. Hat auf Herzenshöhe, ja, das finde ich ganz schön.
Find auch
ja.
Ein sehr schönes Wort, Herzenshöhe.
Ja, und natürlich kommt es auch, er hat total recht, diese Frage nach dem, wofür wollen Sie leben? Das ist total elementar, weil ich glaube, das den Leuten auch nochmal klar macht, was jetzt eigentlich für sie ansteht oder wo noch Chancen, also wo auch die Chancen liegen, ne, in dieser Erkrankung. Und wer sie eigentlich sind.
Mhm.
Man ist ja dann nicht nur Krebs, sondern auch ein Mensch noch mit Plänen und Hoffnungen und Aufgaben. So, ihr habt gefragt, wie haben sich die Therapiemöglichkeiten entwickelt? Welches sind die aktuell vielversprechendsten Therapien?
Der Brustkrebs ist erfreulicherweise genau die Erkrankung, wo wir wirklich diesen Anspruch auf sogenannte personalisierte Medizin am schnellsten auf Spur kommen. Und das fing damals an mit diesen ganzen Hormonrezeptoren. Östrogen, Progesteronrezeptoren. Und jetzt geht's immer weiter. Wir gucken nach, ob das ein genetisch bestimmter Tumor ist, die BRCA-Mutation oder ähnliche Mutation, die im dem Reparatursystem des Immunsystems von großer Relevanz sind. Wir gucken nach, wie ist die Wachstumsrate, das sogenannte Ki-Simon 60. Wir gucken nach, ob der Tumor immunkompetente Zellen in sich trägt, ob er grundsätzlich geeignet ist für eine Therapie, die eben versucht, die Blindheit des Immunsystems auf die Krebserkrankung aufzulösen. Das ist die sogenannte Checkpoint-Inhibition. Dann gibt es neue Medikamente, sogenannte Antidrug-Konjugate, die eben verpackt sind und sich in die Tumorzelle einschleusen und dann eben Krebszellen hemmen. Es gibt kaum eine Erkrankung, wo wir eine so große Vielfältigkeit an Krebstherapien haben, von Chemotherapien, und zwar konventionell, das heißt im Abstand von 3 Wochen, aber auch dosisintensivierte Therapiekonzepte, neue Medikamente, wie ich sagte, die Antidrug-Konjugate, dann die PARP-Inhibitoren, dann die Hormonrezeptorblockaden, und zwar nicht nur alleine, die sogenannten Aromatase-Inhibitoren, also Hämmern, die eben versuchen, das Schlüsselprinzip zu nutzen, wenn ein Tumor hormonsensibel ist, sondern auch sogenannte CDK-Inhibitoren, die eben diese Antihormonwirkung sogar verstärken können. Je nach Tumor, je nach Tumorstadium, je nach Metastasierungsstatus und nach Tumorbiologie und natürlich nach der Verträglichkeit. Und das ist so kompliziert geworden, dass es wirklich schwerfällt. Aber das ist gut so. Und es wird noch komplizierter. Das heißt, es gibt nicht nur die Therapie, sondern es gibt, und das ist auch die gute Nachricht, selbst wenn eine klassische Behandlung nicht funktioniert hat oder eben nicht erfolgreich war, und wir haben ja auch sehr, sehr hohe Heilungsraten in der Primärsituation des Brustkrebs, wo wir vor 10, 15 Jahren uns nie geglaubt haben, dass das überhaupt geschehen wird. Aber selbst dann, wenn der Tumor wiederkommt, haben wir Möglichkeiten eben der medikamentösen, aber teilweise auch der sogenannten Oligometastasierungsstrategie, wo man eben einzelne Metastasen operieren kann oder mit Cyberknife, das heißt mit einer Computer- oder Roboter-unterstützten gezielten Strahlentherapie zum Beispiel. Und wir haben eben auch Medikamente, die beispielsweise bei Knochenmetastasen den Knochen eben stabilisieren und eben diesen Knochenabbau und Aufbau wieder in Balance bringt. Also wir haben eine Vielfältigkeit, die abhängig ist vom Allgemeinzustand, von der Präferenz der Patienten und von ganz vielen Faktoren, die wir durch das Mikroskop und durch die molekulare Charakterisierung erfahren.
Ja, sehr, sehr viele Informationen, sehr viele. Und uns sagten die Details nichts, euch vielleicht zu teilen, so oder so. Ich glaube, die Quintessenz ist, es gibt wahnsinnig viel, was dafür spricht, die Hoffnung zu keinem Zeitpunkt aufzugeben.
Ne? Nee, das auf gar keinen Fall. Das, aber in keinem Bereich des Lebens, glaube ich.
Absolut, das stimmt.
Ja. Dann die nächste Frage. Welche Chancen haben PatientInnen, sich das Therapiezentrum selbst auszusuchen und was ist dafür zu tun? Wie geht man beispielsweise mit Fahrkosten um?
Die Frage ist immer, natürlich sollte man immer versuchen, in einem Brustkrebszentrum behandelt zu werden. Und da ist für mich auch ganz wichtig, dass dieses Brustkrebszentrum auch einen Zugang zu innovativen Studien hat. Also das ist auch meine Empfehlung, dass sie auch schauen, ob das dieses Zentrum, und das wird eigentlich auch gefordert, an Studien eben teilnimmt und man immer auch noch eine zusätzliche Option hat. Und eigentlich sollten Brustkrebszentren sich freuen, wenn man Interesse hat. Ich weiß aber, dass es manchmal schwer ist, die Ärztinnen und Ärzte zu erreichen. Mit den Fahrtkosten kann ich Ihnen keinen Garant geben, weil die Kassen das ja unterschiedlich handhaben. Aber man muss das begründen, warum das so ist, ne? Dass man eben diesen Zuschuss bekommt. Häufig kann man es auch begründen, wegen irgendwelchen Vorbehandlungen oder Therapieoptionen. Aber an sich sollte auch die Krankenkasse daran interessiert sein, dass Patienten in professionellen Netzwerkstrukturen eingebettet sind. Und deswegen haben wir ja die Brustkrebszentren und die anderen Krebszentren ja auch eingeführt. Genau aus dieser Argumentation. Mich ärgert es, dass die Patienten häufig mit diesem Papierkram alleine gelassen werden. Aber das ist eben auch ein deutsches Phänomen, dass wir sehr viel Papier befriedigen müssen.
Papier befriedigen müssen, ey. Mein Gott, ja, das ist so wahr. Die nächste Frage ist total interessant für mich, weil ich jetzt echt häufig darüber nachgedacht habe, sollte ich mich mal ins CT oder MRT legen, weil ich einfach, ja, ich bin fast 50, ich lebe wie, als gäbe es keinen Morgen, teilweise.
Ist gut so, mehr im Hier und Jetzt sein.
Ja, trotzdem sollte ich mal, ich sollte mal nachgucken lassen. Aber jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Nämlich lautet die Frage, wie erkennt man am ehesten, wenn sich neue Zellveränderungen bilden? Ist CT oder MRT oder sonstiges aussagekräftiger?
Auch das ist keine einfache Frage, welche Diagnostik. Die Diagnostik verfeinert sich immer weiter. Also die Klinik ist ja ein Thema, das heißt Symptome, die nicht weggehen. Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, Husten, Luftnot oder eben Schmerzen, kann natürlich ein Thema sein, wo eine gezielte Diagnostik dann eben läuft. Dann ist die Bildgebung in einem Dilemma, ja, weil einmal kann die Bildgebung ja nicht alles erstmal sehen. Wir reden hier über CT. CT ist immer gut, wenn es um viszerale Organe geht, also um Organe wie Leber oder Lunge, dann aber auch nur mit Kontrastmitteln. Dann gibt es eben die MRT, das ist Magnetresonanztomographie, die insbesondere für Weichteilstrukturen eher bedeutsam ist. Da geht es also um Bauchfell, um Muskulatur. Und dann gibt es ja noch die Sonographie und da gibt es ja einmal die Brustsonographie, die nahezu allen anderen Methoden, wenn die Brust gut untersuchbar ist und jetzt nicht viele Mastopathie-Knoten sind, auch einem MRT eigentlich überlegen ist, weil es eben leicht ist, weil es eben gut zu untersuchen ist. Dann gibt es die abdominale Ultraschalluntersuchung über dem Bauch, was sehr gut ist für Leber. Und dann gibt es natürlich die durch die Scheide, die vaginale Sonographie. Da geht es ja um Gebärmutter und Eierstöcke, die es auch überlegen dem MRT und dem CT. So, die Frage ist immer nur, was will ich denn sehen? Und hat denn eine routinemäßige Untersuchung der Bildgebung denn wirklich Vorteil für die Frau? Und wir haben ja immer neue Diagnostiken. Wir haben ja auch noch die PET-CT und die PET-MRT-Untersuchung. Was bedeutet das? Das sind Stoffwechselaktivitätssuchen mit Zucker häufig oder andere Stoffe, die eben immer dann, wenn der Tumor oder irgendwelche Gewebe schnell wachsen, dann eben mehr Zucker gefressen wird und dann wird eben das visuell dargestellt in Kombination mit CT oder MRT. Es läuft jetzt gerade eine große Studie deutschlandweit, die eben versucht zu schauen, ob eben die Bildgebung mit auch der Suche nach freie zirkulierende DNA, man kann nämlich auch im Blut versuchen, Krebszellen zu erkennen, Vorteil ist für das Überleben. Weil die routinemäßige Untersuchung, also die blinde Untersuchung, einfach mal so bei guten, ohne Beschwerden, hat bisher keinen Nutzen gezeigt. Und deswegen kann ich jetzt erstmal nur sagen, gehen Sie regelmäßig zu den Ärzten, die Nachsorge, besprechen Sie, was für Ihren speziellen Fall am wichtigsten ist. Es geht einfach einmal um Krebserkennung, aber es geht auch um Gesundheitsschutz. Das heißt, wenn eine Frau raucht, bestrahlt wird, dann hat sie auch ein erhöhtes Risiko natürlich auch für andere Erkrankungen, für Lungenkrebs beispielsweise. Das heißt, das ist dann vielleicht eine andere, etwas speziellere Nachuntersuchung, als wenn ich eben nur routinemäßig irgendwelche CTs oder MRTs mache. Das zweite ist, Knochen ist ein Problem. Wir haben sehr viele Frauen haben Osteoporose und Osteopenie. Und gerade wenn sie Antihormone nehmen, dann kann daraus noch mehr Probleme entstehen. Und da ist natürlich die Knochendichte auch eine ganz besondere Methode, um zu gucken, ob sie neben dem Vitamin D und dem Kalzium vielleicht auch noch knochenstabile Substanzen braucht. Also man muss immer überlegen, Nachsorge bedeutet auch immer Fürsorge. Und mehr Untersuchung heißt nicht immer, dass ich davon länger profitiere. Deswegen eine Balance. Aber besprechen Sie das bitte ganz direkt mit den Ärzten und nehmen Sie am besten noch an dieser großen deutschlandweiten Studie der Nachsorge teil.
Jawohl.
Ja. Jawohl, machen wir.
Ich glaube, er spricht zu uns allen mit dem Sie.
Ja.
Wenn es mal so einfach wäre, ne? Wie gesagt, diese Arztterminsuche, das ist wirklich, weiß nicht, ob es euch da auch so geht, liebe gesetzlich versicherte LeidenskollegInnen, das ist wirklich scheiße. Ich habe zum Beispiel ja diese Gallen-OP gehabt, Fat 40 Female, wie man so sagt, und ich war kein einziges Mal bei der Nachsorge seitdem, also einmal nach der OP und seitdem nicht mehr, und merken tue ich es schon, also ich müsste unbedingt, bloß dieses, wir haben einen Termin in 17 Wochen um 10.45 Uhr, bitte seien Sie pünktlich, ich kann soweit gar nicht planen.
Ja, das also. Ist schwierig.
Und hier mit der Schilddrüse muss ich jetzt auch, habe ich natürlich auch nicht geschafft, einen Nachsorgetermin zu machen. Muss ich unbedingt. Es ist einfach gerade für jemanden, der so zerstreut ist wie ich, ich brauche da wirklich Assistenz. Jemand, der mir die Termine macht und sagt, pass auf, da und da. Und da bin ich ja nicht die Einzige.
Nee.
So, naja.
Nächste Frage. Müsste sich nicht bei der Krebsvorsorge etwas verändern, enger getaktet und oder anders untersucht werden?
Na, ich glaube, dass die Brustkrebsvorsorge erstmal schon gut eingeführt ist. Also ich sehe es ja auch global. Da ist Deutschland eigentlich auf einem sehr guten Weg, schon seit vielen Jahren. Ich glaube, dass aber das Thema Vorsorge im Sinne Lebensstil, und zwar sowohl primär als auch nach der Krebserkrankung noch intensiviert werden sollte. Wir haben immer noch ein System, wo Reparieren im System mehr honoriert wird als Vorsorge und Vorbeugung. Und das muss sich ändern, ne? Weil, wie gesagt, es nicht nur darum geht, eine Krebserkrankung zu vermeiden, sondern wir wollen ja lange und gut leben und eben mit wenig Einschränkung. Und das bedeutet, dass genauso bei dieser Vorsorge, das mit dem Bluthochdruck, mit dem Diabetes oder mit anderen Stoffwechselstörungen, Schilddrüse unbedingt genauso im Fokus sein müssen. Und das fehlt mir so ein bisschen noch in Deutschland, dass man eben immer nur den Darmkrebs anguckt, den Brustkrebs anguckt und so weiter. Und ich merke das in meiner Sprechstunde, dass auch viele Frauen, die beispielsweise Brustkrebs hatten, eben keine Darmkrebsvorsorge machen, obwohl es eben seit ab dem 50. Lebensjahr empfohlen wird. Ich verstehe es auch manchmal, dass man eben die Schnauze voll hat von irgendwelchen Krankheiten und auch manchmal vielleicht auch hofft oder denkt, gut, ich habe jetzt eine OP, ich hatte eine Chemo, da kann ja nichts mehr passieren. Aber das ist leider nicht so. Das Thema Zweitmalignome, nicht nur bei den genetischen veranlagten Frauen, ist ein großes Thema. Und deswegen kann ich das nur dafür werben, dass man eben Vorsorge von Zahn bis zum Unterbauch eben wirklich ernst nehmen sollte.
Ja, okay. Jetzt so, also das Thema ist echt, also ich weiß nicht, wie man es lösen kann. Mehr ÄrztInnen überall hinpflanzen. Wieso studiert ihr nicht Medizin mehr? Genau wie die Tiermedizin. Es gibt praktisch, also es gibt einen Tierärztemangel, ja, muss ja auch nicht sein. Es gibt immer mehr Haustiere oder Wild, hier Großtier, Großvieh. Ich fand Medizin immer spannend. Ich war bloß dann, war irgendwie kreativ unterwegs in dem Moment, als es darum ging, sich zu entscheiden.
Ja, und so ein Studium flößt einem ja auch unglaublich viel Respekt ein. Also bei mir war es ja auch so, meine Eltern wollten ja, dass ich Zahnmedizin studiere. Und das war dann gleich, wenn du das dann so hörst, ja, mindestens 6 Jahre Studium, bam, Medizin, schwierig, hart, so gefühlt, dafür bin ich aber nicht gut genug, so nach dem Motto.
Ist schon ein Brett, ja.
Ja.
Welche ärztliche Beratungsleistung steht PatientInnen zu und wo bekommt man sie beispielsweise? Wie soll ich mich jetzt ernähren? Soll ich Sport machen oder besser nicht?
Also eigentlich ist das nicht problematisch, das bezahlt zu bekommen. Das Problematische ist, dass eben viele Ärzte gar nicht dafür trainiert sind, über Vorsorge zu sprechen. Also Ärzte selber sind ja keine Spezialisten im Sinne der eigenen Vorsorge, wenn ich mich jetzt einschließe, sondern da geht es ja mehr um Netzwerke. Das heißt Physiotherapie. Natürlich kann man über Physiotherapie ganz viel machen, Und auch während einer Krebstherapie und nach einer Krebstherapie. Und das geht sogar auch digital. Also, und zwar nicht nur, wenn man eine Polyneuropathie hat durch das Taxan, sondern auch bei Lymphödemen zum Beispiel. Da geht es ja auch um Prophylaxe. Und da geht es ja auch darum, was kann ich sonst für meinen Körper tun, um zum Beispiel das Lymphödem vorzubeugen, was ja nicht manchmal direkt nach der Operation, aber manchmal erst nach ein paar Jahren. Ich habe jetzt eine Patientin, die hat nach 5 Jahren jetzt das Lymphödem entwickelt, ja. Und hat keine anderen Probleme am Herzen und so weiter. Das heißt, und Ernährung genauso, Ökotrophologen, Ernährungsberatung. Wir müssen nur eben vorsichtig sein, dass viele Mythen existieren, was man nicht essen und essen soll. Und bei Ernährung hören ja alle immer zu. Und die ganzen Diäten gehen ja von einer Zeitschrift in die andere. Da geht es eigentlich eher immer um die Vollkost. Und da geht es auch darum, dass man ballaststoffreich und es ist auch nicht notwendig, zuckerfrei von morgens bis abends zu leben. Und es muss auch nicht immer ketogen sein, sondern da geht es um eine Achtsamkeit, was esse ich? Also woher kommt meine Tomate? Und das sind so Dinge, die eben leider eben in der Akutversorgung untergehen. Sie kennen ja das Thema Essen im Krankenhaus. Aber das sind ganz wichtige Themen, wo Sie am besten mit Ihren Hausärzten, aber auch mit Ihren Gynäkologen und Onkologen sprechen. Weil eigentlich haben die in der Regel ganz gute Netzwerke, wo man genau diese Themen Sexualität, Ernährung, Gesundheitserhaltung und auch Vorsorge klar formulieren kann. Und wie gesagt, es ist ja auch eine Chance, nochmal eine neue Achtsamkeit in sein Leben zu bekommen. Aber wie gesagt, da muss man nur aufpassen. Es gibt ganz viele falsche Verbote, was man nicht essen darf und so. Und also wie gesagt, das könnte ja auch nochmal ein Thema, Paula, deines Podcasts ja sein, dass wir solche Themen auch nochmal viel, viel mehr in den Vordergrund nehmen, weil Ärzte sind dafür nicht unbedingt sozialisiert.
Ja, Krankenhaus ist dann angesprochen, habe ich sehr gefühlt. Ich denke da so generell, man denkt immer, das sind so die, man sagt nur Engel in Weiß eigentlich und die wissen über alles Bescheid. Das stimmt ja gar nicht.
Götter in Weiß.
Götter war das, ah, okay. Ja,
aber Engel auch.
Ja, aber Götter ist schon auch noch ein krasserer Begriff, wenn man denkt, die müssten sich in jedem Bereich perfekt auskennen. Aber wenn es dann in Richtung Ernährung geht, es gibt hier so viele verschiedene Wege und also da würde ich jetzt nicht sagen, dass immer die besten Empfehlungen rausgehauen werden.
Und vor allen Dingen Krankenhausessen, da hat man das Gefühl, man ist wirklich dem Tode geweiht.
Ja,
das
wirklich.
So, komm, jetzt lohnt es auch nicht mehr.
Aber es ist ja nicht mal eine Henkersmahlzeit. Nee. Also wenn man sagt so, boah, jetzt nochmal richtig auffahren, bevor ich den Löffel abgebe. Nee, das ist eher so, okay, nee, passt schon. Ich gebe ihn jetzt gleich schon ab, nach dem Motto.
Damit du nicht hungrig stirbst, ja.
Nee, also das ist aber wirklich, da kann man noch sehr viel weiter ausbauen oder sich jetzt auch an andere Experten, sag ich mal, wenden.
Ich glaube auch nicht, dass das so teuer ist. Weißt du, ich bin zum Beispiel ein Fan von Eintopf, stehe ich drauf. Alles, was man löffeln kann. Mhm. Und so ein Eintopf ist doch nicht viel teurer, als da so fieses, pappiges Brot hinzustellen. Wenn du einen schönen Bohneneintopf machst, ist doch geil.
Nee, also ich habe es dir auf Social Media gemerkt, weil ich neulich was zum Thema Ernährung auch gepostet habe. Alle gesagt, ja, schön für dich, aber es kann sich ja keiner leisten.
Nee, das stimmt aber nicht.
Nee, das stimmt nicht. Gesunde Ernährung ist nicht automatisch teurer. Also das muss man ein bisschen vergleichen, wenn man sonst immer vielleicht auch kochfaul ist, oft essen geht und so weiter. Und es kommt wirklich darauf an, was man zubereitet, also was, wo man wie kauft. Also es ist keine Ausrede, sagen wir es so.
Ja, jetzt kommt eine sehr interessante Frage, die mich damals, als ich das erste Mal gehört habe, dass es so ist, richtig schockiert hat. Und ich habe jetzt am Wochenende den Cancer Jedi auch nochmal gefragt, der das bestätigt hat.
Wir haben auch mit Achim drüber gesprochen.
Stimmt, mit Achim haben wir auch drüber gesprochen. Und die Frage ist, wie oft haben Sie, also Herr Professor, beobachten können, dass Männer ihre Partnerin nach der Diagnose verlassen?
Also eine Krise macht ja nur die Sache nackt. Also, was ich sagen kann, ist aus meiner Erfahrung heraus, aber es gibt auch Studien zu diesem Thema, dass eine Krisensituation, wie so eine Krebsdiagnose auch ist, Dinge nackt macht. Ja? Das heißt, dass wenn eine Beziehung nicht gut war, das natürlich auch dann manchmal der letzte I-Punkt ist. Ich habe aber auch gesehen und bewundere auch diese Menschen, wie sie noch enger zusammenrücken. Und das heißt, es ist sowohl ein Risiko, aber es ist auch eine Chance, sein Leben neu zu ordnen und auch unter Beweis zu stellen. Und ich sage immer meinen Patienten, Party machen ist leicht, aber nicht wegzurennen, dabei zu bleiben, mit den Rückschlägen umzugehen, da zu sein und zu sagen, ja, ich weiß, die Haare sind ausgefallen, die Brust ist operiert, aber ich liebe dich. Und was das für eine Kraft ist, dafür hat sich das Leben dann, glaube ich, schon gelohnt, wenn jemand sowas erfährt. Und da braucht man manchmal auch ein bisschen Unterstützung. Und dass das auch mit der Sexualität, macht so eine Diagnose auch nicht einfach so losgeht, ist auch logisch. Aber es ist wichtig, darüber zu sprechen und auch sich Zeit zu lassen. Und Sexualität heißt ja immer nicht nur was mit wirklich dem Geschlechtsakt per se zu tun, sondern Sexualität beginnt ja mit den Augen, mit der Sprache, mit der Berührung, mit den Gesten. Und dass man eben dafür einen vertrauensvollen Raum findet. Und das sind, glaube ich, so die Themen. Aber es ist nicht selten, dass dann eben eher weggerannt wird, als stehen zu bleiben.
Ja, stehen bleiben, so wie Achim zum Beispiel.
Ja.
Also das ist für mich auch unerklärlich, wie man niemanden dann verlassen könnte. Es kommt mir so vor, also auch bei nicht nur Partnerschaften, Freundschaften, Beziehungen oder halt Familie, als ob man sich anstecken könnte bei Berührung oder eben auch bei Sexualität. Als ob man dann denkt, also nee, geht nicht, also in die Richtung, weil dann habe ich ja auch Krebs. So kommt mir das vor.
Mhm. So. Ich finde aber, selbst er hat ja recht, ne? Natürlich machen Krisen Beziehungen nackt, ja, die legen da oder offen, was schwelt. Aber selbst dann, wenn ich weiß, okay, die Beziehung ist eigentlich nicht so, wie ich das will und wir vertragen uns nicht, ich lasse jemanden, der an der Klippe steht, doch nicht einfach hängen.
Ja.
Also das finde ich echt so ein bisschen eklig.
Ja? Das ist mehr als nur eklig. Das ist, wie man sich dann selbst auch noch in den Spiegel schauen kann, jemanden so verlassen, so stehen zu lassen, den man ja eigentlich geliebt hat oder liebt, dann, also oder kann dann der Mensch nicht richtig lieben überhaupt. Weil wenn du wirklich jemanden liebst, dann ist sowas nicht möglich.
Genau.
So sehe ich das.
Ja, ist auch so. Dann, aber also selbst bei aller Angst, ne, damit kann man ja auch umgehen lernen. Aber du lässt jemanden, der verzweifelt ist und um sein Leben kämpft, den lässt du nicht hängen. Das ist, also Punkt, da gibt es keine Diskussion.
Ja.
Gibt es auch kein Argument dafür.
So ist es. Die nächste Frage, wie soll man als Patientin die Hoffnung bewahren?
Die Hoffnung ist ja was von ganz innen. Und ohne Hoffnung könnten wir ja gar nicht leben. Die Hoffnung ist immer da. Die Frage ist immer nur, was ist mein Ziel? Es geht gar nicht um die Hoffnung, sondern was ist mein Ziel und was wünsche ich mir und was bin ich bereit dafür zu geben? Und das herauszuarbeiten, und das müssen auch nicht immer so große Sachen sein. Also was man ja sagt, auch in den Schulungsseminaren, es muss nicht immer alles gesagt werden, aber was gesagt wird, soll so wahrhaftig wie möglich sein. Und viele Frauen fragen mich ja auch, wie ist meine Chance? Da meine ich, was meinen Sie mit Chance? Also was meinen Sie mit Chance? Ja, kann ich geheilt werden? Wie lange kann ich leben oder so? Und dann sage ich ja es wieder, weil ich ein Berliner Junge bin, der mit Fußball aufgewachsen ist, sage ich, es ist wie beim Fußball. Also alle wollen ins Finale. Aber ins Finale muss man erstmal die erste Runde, die zweite und die dritte und die vierte Runde. Das heißt ja nicht immer, dass das Fußballspielen nur dann Sinn macht, wenn man ins Finale kommt. Sondern dass man wirklich jede Runde für jede Runde nimmt. Trotzdem aber ehrlich ist und auch wahrhaftig ist. Aber erstmal sind wir alles keine Propheten, wie lange man lebt. Zweitens kann man auch nicht 30% überleben oder 30% sterben, sondern das ist ja ein Gruppenphänomen. Aber ich kann mir die Frage stellen, was ist realistisch oder was ist dann mein nächstes Ziel? Ist es jetzt mein Bausparvertrag, der ausgezahlt wird, der in 25 Jahren das Fälligkeitsdatum hat, oder geht es um die Abiturfeier meiner Tochter im nächsten Jahr? Oder geht es um eine Reise nach Marrakesch? Und dann kann man sich nähern. Und ich hatte mal eine Patientin, die mich gefragt hat, die hat sich nicht getraut, mich zu fragen, wie lange sie lebt. Und sie hat gefragt, wie lange da kann ich noch malen? Weil sie eine Malerin ist und durch das Malen das Leben liebt. Und ich fragte sie, wie lange brauchen Sie denn für ein Bild? Dann sagt sie halt, sie braucht 3 bis 6 Monate für ein Bild. Und da habe ich gesagt, keine bis einige. Ohne das ausschließen zu können, dass es noch mehr werden. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Nicht die Zeit, sondern was will ich erreichen in der Zeit? Um dann zu schauen, lohnt es sich für mich als Mensch? Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man durchaus darüber reden kann. Und man muss das auch nicht mal gleich beantworten. Und Ärzte neigen dann zu sagen, ja, geht oder geht nicht. Und was ich dann sage, es ist möglich, aber ich kann sie nicht versprechen. Und wenn ich sie so anschaue, glaube ich ja, aber das ist ein Glaube und jetzt muss man erstmal den nächsten Schritt nehmen. Ohne das zu ignorieren, diese ernste Frage.
Ich wusste gar nicht, lieber Jalit, wenn du das hörst, dass du so ein fast schon philosophischer Arzt bist, weil du immer so eher laut und lustig bist. Also ich habe dich ja auch noch nie im Patientengespräch erlebt, beziehungsweise einmal so halb. Ich finde das ganz schön, was du sagst.
Ich finde, er ist sehr im Herzen.
Ja.
Und er wählt sehr, sehr gute Worte.
Mhm.
Mit sehr viel Gewicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass seine Frau da auch guten Einfluss hat.
Es kann sein, wenn die so eine coole Socke ist, auf jeden Fall.
Ja, finde ich sehr schön. Ja. So,
eine Frage Schatzi haben wir noch.
Bär, genau, lies sie vor.
Und zwar, was wollten Sie den Patientinnen immer schon mal sagen?
Nichts, weil alles, was ich sagen wollte, sage ich denen. Ich bin ja da wirklich sehr direkt. Also ich habe allen meinen Patienten eigentlich immer das schon sagen können, was ich sagen wollte, weil ich auch wirklich davon überzeugt bin, dass Patienten auch mich aushalten müssen. Und ich mache ja auch große Operationen, gehe jetzt gleich in OP. Und ich sage, wenn man mein Gespräch schon nicht aushält, wie soll man denn so eine 5- oder 10-Stunden-Operation aushalten? Und ich denke, man darf keine Angst haben, weil es geht nicht um das, was ich sage, sondern für mich ist das Ziel die Beziehung mit der Patientin. Und dazu ist die Sprache ein Instrument, aber ich habe keine Angst. Aber und mein Rat ist, bleiben Sie in Dialog und so wie Sie auch als Mensch gesehen werden wollen, sind Ärzte auch Menschen. Die sind unterschiedlich. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir weggehen von diesen klassischen Mustern. Es begegnen sich zwei Menschen in einer leider nicht schönen Situation und der eine hat dafür studiert, der andere nicht. Und jetzt sollten sie eine Allianz bilden. Das ist das Geheimnis. Und nicht, wer der Schlauste ist, und sondern eben ein bisschen Demut und Begleitung. Und übernehmen sie auch immer mehr Verantwortung. Das ist auch mir wichtig. Das ist ihr Leben und wir unterstützen sie.
Das waren wirklich schöne Worte noch am Ende jetzt.
Total schön, ja. Eine Allianz bilden, genau darum geht's. Überhaupt Allianzen. Ich habe viel, nachdem Achim zu Gast war, darüber nachgedacht, was ich täte, wenn es passieren würde. Mhm. Weil diese Frage, wie kann man jemanden unterstützen? Ich glaube, für mich wäre es sinnvoll, tatsächlich zu sagen, pass auf, von dir brauche ich das, von dir brauche ich das, von dir brauche ich das. Mhm. Du gehst einmal die Woche für mich zur Post, du kochst einmal die Woche Essen, du bringst meinem bockigen Teenager noch mal ein bisschen Mathe bei, damit er diese 10. Klasse schafft. Und schämt euch nicht, eure Leute einzuspannen, wirklich. Und ebenso schämt euch nicht, Hilfe anzubieten. Und apropos Hilfe, wir haben in der nächsten Folge das Busenkollektiv zu Gast. Und das ist eine ganz, ganz tolle Organisation, die genau das macht, Hilfe anbieten. Und die erzählen uns mehr über ihre Arbeit und ihre Hilfsmöglichkeiten.
Genau. Deswegen nächste Woche unbedingt wieder mit dabei sein. Wenn ihr die letzten Folgen noch nicht gehört haben solltet, dann hört gerne mal die Folge mit Tanja und Achim an. Mhm. Die waren wirklich auch sehr bewegend und das Ganze ergibt sich auch immer so zum schönen Gesamtbild, weil alles irgendwie so ineinander greift, was sie so besprochen haben. Euer Feedback immer gerne an 4brüste@7.1.
Genau.
Oder eben auch auf Instagram und TikTok 4brüste für ein Halleluja. Freuen wir uns immer sehr drüber.
Und wir verabschieden uns, wünschen euch eine schöne Woche und hören uns nächsten Freitag wieder, wenn es wieder heißt
4 Brüste für ein Halleluja. Mua. Tschüss.
Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1 Audio. 7-1 Audio.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Moin Moin, wir sind Tim und
Steven und unser Podcast heißt Kino oder Couch. Jeder von euch hat doch bestimmt einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie, bei dem ihr oder bei der ihr ins Schwärmen geratet und ihr eure Lieblingsszenen nachsprechen oder viel besser noch nachspielen könnt.
Wir sorgen dafür, dass da noch ein paar mehr dazukommen. Es gibt so viel tolle Filme und Serienneustarts und wir picken sie für euch heraus und sprechen natürlich darüber. Aber nicht nur das, wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten. Wir sagen euch selbstverständlich auch, was sich auf keinen Fall lohnt und was totale Grütze ist.
Außerdem halten wir euch über all das auf dem Laufenden, was im Entertainment-Business weltweit so passiert. Dreht Tom Cruise wirklich seine nächsten Filme im All? Wo ist eigentlich Angelina Jolie? Warum ist Jared Leto kein cooler Talkgast? Und warum Matthias Schweighöfer schon? Welche Franchises sind im Kommen? Welches Serien-Spin-Off ist eine absolute Katastrophe?
Steven und ich sind schon seit Urzeiten in diesem Business tätig. Ich als Chefredakteur unter anderem von der Grazia und Steven auf den roten Teppichen. Ob bei internationalen Premieren oder den Oscars. Gemeinsam haben wir schon tausende Interviews mit Stars geführt und da viele spannende, lustige und auch peinliche Anekdoten zu erzählen.
Und wir beide kennen uns schon seit Schulzeiten, also gibt es da auch keine Manschetten. Also, alles rund um das Entertainment-Business, Gossip, Kino, Serie, alles, was ihr braucht, gibt es nur in unserem Podcast Kino oder Couch. Hört mal rein.